Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Ja, guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung.
Die blaue Mütze, so heißt ja Ihr Buch. Und diese Mütze hat ja auch, wenn man so will, wirklich eine schicksalshafte Bedeutung in Ihrem ganzen Leben.
Ja, wenn man so will. Das ist Zufall oder Schicksal. Ja, ich hatte sie eben im Winter 45, 46, der sehr, sehr kalt war, auf, weil meine Mutter darauf bestand, dass ich die aufhabe. Wir hatten auch gar keine andere. Und an dieser Mütze hat mich sozusagen der Filmregisseur Gerhard Lamprecht wiedererkannt. Denn er hatte mich schon mal mit dieser blauen Mütze gesehen. Da war ich ihm aber entwischt. Und jetzt hat er mich aber, als ich ausstieg aus der 74er an der Ecke Leipziger Friedrichstraße, angehalten. Er hat mir gesagt, also er sei Filmregisseur und so weiter und so weiter. Dadurch ist dann diese Geschichte entstanden, dass ich bei ihm dann eine wichtige Rolle in seinem Film irgendwo in Berlin spielte.
Das heißt, es kam dann ja erstmal zu einem Casting.
Ja, klar, das war ein langer, langer Weg. Also erstmal das Ansprechen war sehr nett. War ein älterer Herr für mich, der mit mir da was von einem Film erzählte und ob ich nicht mitkommen wolle, schnell zum Büro der DEFA am Dönhoffplatz, das sei doch nicht weit und so. Naja, bin ich natürlich nicht mitgegangen.
Ist ja klar. Natürlich nicht eben.
Man ging zu der Zeit mit niemandem mit. Naja, aber ich habe ihm meine Adresse gegeben. Wir hatten ja eine neue Adresse im amerikanischen Sektor und so und Schöneberg. Meine Mutter hat sich zwar totgelacht, als ich ihr die Geschichte erzählt habe, aber am nächsten Tag stand wirklich ein Aufnahmeleiter bei uns vor der Tür und hat uns dann überhaupt ein bisschen genauer dann mal erzählt, worum das da geht. Und dann wird es eine Art Treffen mit vielen Jungs und Herrn Lamprecht geben. Und das fand in der Krummen Straße statt.
In Charlottenburg.
In Charlottenburg, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, wie kaputt die war. Es war alles platt. Wir haben das auch das meiste des Films dann da gedreht. Ja, dann saß Lamprecht da irgendwann, das war dann ein paar Wochen später und so. Es war sogar ganz schönes Wetter, wenn ich mich recht erinnere. Wahrscheinlich Frühling oder so. Und er hat dann ein bisschen erzählt und dann forderte er uns auf, wer Lust hätte, irgendwas zu machen, ein Gedicht aufzusagen oder eine Geschichte zu erzählen oder überhaupt irgendwas zu machen, würde er sich freuen und so. Er war ein sehr, sehr gut mit Kindern.
Mhm. Und Sie waren 11 ja zu dem Zeitpunkt.
Ich war zu der Zeit, da war ich kurz davor, 11 zu werden. Mhm. Ne? So muss man es auch sagen. Als der Film gedreht wurde, war ich 11, ja. Und war, wie gesagt, im Frühjahr muss das gewesen sein. Denn wir haben den Sommer über gedreht. Mhm. Und ich habe im Juli Geburtstag, also so. Naja, und ich habe, offenbar ist mir das ziemlich leicht gefallen. Ich war kurz davor, ich will nicht sagen am Tag davor, aber kurz davor mit meinem Vater im Friedrichstadtpalast, in dem Alten, wo die ersten Boxsportkämpfe stattfanden. Und mein Vater war so ein Boxfreak, der ging gerne zu Berufsboxveranstaltungen und so, da hat er mich mitgenommen. Und dann habe ich mir so ein vom Telegrafenmast ein Porzellan-Ding, lag da auch irgendwo rum, gesucht, was man als Mikrofon nehmen könnte. Und dann fand ich das und sah alles rum und nahm das dann und so. Und habe eine Reportage gemacht über einen Boxkampf. Und das war wahrscheinlich so entweder auch so lustig oder so lebendig jedenfalls.
Und so ungewöhnlich natürlich.
Ja, wahrscheinlich auch, ja. Ja. Also jedenfalls, Lamprecht hat das sehr gut gefallen und daraus wurde ja dann quasi die Hauptrolle in diesem Film. Ne?
Irgendwo in Berlin.
Irgendwo in Berlin, der dritte Film nach dem Krieg ja überhaupt. Ja. Ne? Weil in Westdeutschland ging es ja danach erst los.
Und im Abspann stand aber noch nicht Charles Brauer, sondern ein anderer Name, nämlich Knetschke.
Richtig.
Das klingt so typisch berlinerisch eigentlich.
Ja, Knetschke. Also kommt wahrscheinlich aus dem Polnischen, wie mir mein Freund Krug irgendwann mal genau herausgefunden hat. Der war ja so ein Namensfix. Und wir hießen Knetschke. Aber Charles war auch original getauft.
Ne? Und auch das sehr ungewöhnlich für diese Zeit.
Ja, wie können Sie Ihrem Sohn einen so undeutschen Namen geben, hieß es in der Charité, als meine Mutter mich bekam. Aber mein Vater hieß Karl und wurde aber in seiner Szene, in seinen Kreisen nur Charlie genannt. Mhm. Und er wollte unbedingt, dass sein Sohn Charles heißt. Naja. Das haben sie dann auch hingekriegt. Und das wurde ein bisschen, klar, längere Geschichte. Also ich habe irgendwann in den 15 Jahren einen Film gemacht, da war ich 17, mit dem Erik Ode. Das war ein Film, der hieß der Kampf der Tertia.
Erik Ode, der Kommissar.
Der Kommissar, der hat aber eine Menge Filme als Regisseur gemacht, Erik Ode. Und dieser Kampf der Tertia war in der Zeit ein sehr bekannter Jugendroman. Und der wurde verfilmt. Ich spielte da eine ziemlich wichtige Rolle. Das wurde in Hamburg gedreht und so. Und Ode kam dann mal irgendwann während der Drehpause und sagte, sag mal, willst du wirklich bei dem Namen bleiben? Ich sag, ja, wieso? Keine Ahnung.
Wieso
ja,
nicht?
Doch. Ja. Zu der Zeit wusste ich ja schon, dass ich wohl Schauspieler werden wollen würde.
Da waren Sie wie alt?
Da war ich 17. Mhm. Mit 15 hatte das bei mir angefangen, dass das könnte ein Beruf werden. Ich hatte ja die ganze Zeit seit meinem 11. Lebensjahr, ja, will nicht sagen durchgearbeitet, aber doch gespielt. Ich hatte ja einen 2-Jahres-Vertrag bei der DEFA, habe noch 2 Filme gemacht. Ich habe am Schiffbau-Damm-Theater gespielt, ich habe im Hebbel-Theater gespielt, ich habe an der Tribüne gespielt und so. Also an verschiedenen Theatern, an den Privattheatern. Naja, und der sagte dann, mein Gott, ja, also wenn du aussehen würdest wie Hans Richter, also Nase nach oben und irgendwie ein bisschen Komikergesicht, dann würde ich mich ja Karl Knetschke nennen, aber bei dir, du wirst, das geht doch so ein jugendlicher Liebhaber und so in die Richtung bist du ein gut aussehender junger Mann und überleg dir das doch mal. Naja, und das habe ich mir dann auch überlegt, habe mit meinen Eltern drüber geredet und so und Brauer ist der Mädchenname meiner Mutter. Mhm. Und dann habe ich mich dann so genannt. Dann, also Schauspielschule war noch Knetschke und so, aber als ich dann nach Hamburg kam, habe ich mich dann Brauer, das war aber alles furchtbar kompliziert, weil die Behörden natürlich auf Knetschke bestanden und Künstlername Brauer. Und war, also irgendwann bin ich zur Hamburger Innenbehörde und habe gesagt, ich will mich umbenennen. Ich sagte, ja, das geht, aber da müsste ich eine längere beschreiben, warum und wieso. Also alles handschriftlich bitte und so. Und Geld kostet das auch. Und naja, also das kostete mich 180 Mark. Das war ein Drittel meiner damaligen Monatsgage am Schauspielhaus. Also so 57 habe ich es dann umbenannt. Die haben das akzeptiert, haben die 180 Mark genommen und damit war Knetschke gestrichen und ich hieß dann nur noch Brauer.
Wie und wo haben Sie denn Ihre Liebe zum Jazz und zur Musik überhaupt für sich entdeckt?
Naja, das hat natürlich mit der Nachkriegszeit zu tun. Also ich kann mich vielleicht dunkel erinnern, mein Vater hatte viel mit dieser Musik zu tun, der liebte das, hat ja auch bis zum Beginn der Nazi-Zeit selber Musik gemacht, Schlagzeug gespielt, was er nach 33 nicht mehr durfte, weil er kein gelernter Musiker war. Wir hatten Schellackplatten, klar, und auch einen Plattenspieler in der Friedrichstraße in der Wohnung, die ja dann vollkommen zerstört war. Und da habe ich sicher Sachen gehört oder so, Swing und all solche Sachen. Aber richtig los ging das nach dem Krieg.
Mit AFN und
Radio. Meine Mutter hörte, bei uns lief das Radio BBC den ganzen Tag. Hm. Und wenn ich nach Hause kam von der Schule, war eine Mittagssendung, so um 12, wenn ich mich recht erinnere, so um 12 rum, die hieß irgendwie, das weiß ich nicht mehr. Aber nachmittags um 5, da habe ich, wann immer ich konnte, Frolic at 5. AFN. Mhm. BFN wahrscheinlich auch, das weiß ich aber nicht mehr. Also für mich war der AFN der Sender. Und da hat man natürlich alles gehört und ich fand das fantastisch dann ging es ja los mit Jazz, auch es gab da irgendwann die Badewanne, es gab die Eierschale und so, da war ich noch zu jung, bin einmal mitgenommen
mit
worden.
Mit Horst Buchholz waren Sie doch mal.
Ja, mit Horte war ich einmal, der war ja älter als ich und der war auch schon, sagen wir mal, viel gewandter in der Szene. Mhm. Als ich und so. Und der hat mich dann mal mitgenommen in die Badewanne, das weiß ich noch und so. Johannes Rediske, Quintett, spielte dort zum Beispiel. Das war so die Nachahmung von George Shearing und seinem Quintett. Unvergesslich. Aber das hat mich dann eigentlich immer begleitet, als das erste Mal die Möglichkeit hatten, Platten zu kaufen, einen Plattenspieler zu haben. Das war dann alles in Hamburg später. Ne? Mhm. Da war ich bin ja mit 18 weg von zu Hause. Mhm. Also eigentlich bin ich weg mitten während der Schauspielschulzeit. Da war ich war ja nur 12 Monate auf der Schauspielschule.
Aber immerhin haben Sie die gemacht, obwohl Hotte zum Beispiel abgeraten hat. Der hatte doch gesagt, du hast doch schon so viel gespielt.
Ja, Hotte hatte mir, wir hatten irgendwie, trafen wir uns und so. Und er war da schon bei der Marliese Ludwig, hat da Unterricht gehabt und er war schon viel besser im Geschäft und so. Ich dachte, Mensch, was willst du auf der Schauspielschule? Nur 2 Jahre, die vorbei ist, alles, was da brauchst du doch alles gar nicht. Machst ein paar Rollen zum Vorsprechen und kannst du bei der Marliese machen und dann ist die Sache geritzt. Mensch, das klappt doch, ist alles wunderbar. Aber ich dachte immer, nein, ich will es irgendwie ein bisschen genauer wissen und genauer lernen und so. Und war dann sozusagen bei der Hilde Körber in der Max-Reinhardt-Schule. Aber zu Hause ging es nicht sehr gut. Für uns ging es nicht sehr gut. Und wir hatten ja 1,5 Zimmer-Wohnung und es war alles sehr eng und schwierig und also kompliziert, ziemlich arm alles. Naja, und jedenfalls hatte ich einen Anruf einen Anruf wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir angerufen wurden. Jedenfalls ein Kollege, mit dem ich gespielt hatte in Berlin, der hieß Erik Schildkraut. Und der war mittlerweile nach Hamburg gekommen und hatte irgendeine Funktion am Zimmertheater, wo er auch spielte. Das Theater im Zimmer war eine ziemliche, eine gute, tolle Theatereinrichtung in Hamburg. Und sagte, du, die machen hier ein Stück und da, die 5 Frankfurter, da geht es um die Familie Rothschild und die suchen so einen jungen Kerl wie dich, finden keinen. Ich habe denen gesagt, ich weiß einen in Berlin und der würde sofort das spielen können und so. Naja, kannst du nicht kommen. Sag ich, das sagst du so einfach. Ja, jedenfalls, ich habe mir das Geld gepumpt. Das Reisegeld war eine sehr abenteuerliche Reise, weil sie mich auch noch aus dem Zug geholt haben, weil ich Ostgeld bei mir hatte. Also alles sehr kompliziert gewesen. Aber als ich einen Tag vor Silvester 1953, Wechsel zu 54 ankam, hatten die das Stück gestrichen. So, ich war also umsonst nach Hamburg gefahren. Naja, was macht man, ne? Aber ich kannte Gott sei Dank, ich hatte ein Bett. Ich wusste, wo ich schlafen konnte. Das war schon mal sehr wichtig. Seine Freundin, wo ich wohnen konnte. Da habe ich dann die erste Zeit auch überstanden, bis ich mein erstes Zimmer hatte. Weil ich habe dann natürlich gedacht, ich spreche mal vor, wo ich kann. Ja? Und im Radio damals, beim damaligen noch NWDR, musste man eine Mikroprobe machen. Ja, da hatte man so ein Ding vor sich und musste dann irgendwas erzählen oder so oder was vorsprechen. Und es gab beim Fernsehen draußen in Hamburg-Lockstedt eine Kameraprobe. Da saß man, stand man dann im Studio auch und spielte denen da was vor, die hinter der Glasscheibe saßen. Und den Theatern habe ich natürlich vorgesprochen. Ne? Wer es hören wollte oder nicht hören
oder
wollte.
Nicht, ja, genau.
Oder nicht, ja. Naja, also kurz, es sind dann 20 Jahre draus geworden. Ich bin nicht wieder zurück nach Berlin. Und irgendwann hat dann Hildchen Körber mir das Abschlusszeugnis nachgeschmissen, weil da war ich schon am Schauspielhaus Hamburg engagiert und klar, war alles gut. Ich hatte Glück.
Inwieweit hat sie diese Zeit am gerade Schauspielhaus auch mit Gustav Gründgens geprägt?
Na, natürlich sehr, sehr, weil es war eine lange, lange Geschichte, die ich in meinem Buch ja sehr ausführlich beschreibe und auch, glaube ich, ganz lustig ist. Das Vorsprechen, all die Schwierigkeiten und wie ich überhaupt dazu gekommen bin, das entstand auch durch einen Film, den der Oberspielleiter von Gründgens machte, die gerade von Düsseldorf nach Hamburg umzogen alle. Und dann bin ich eben, eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich wollte eigentlich an ein kleineres Theater. Ich wollte nie an so ein großes Haus. Ich hatte zum Beispiel der Frankfurter Städtischen Bühnen einen langen Brief geschrieben, dem damaligen Intendanten Buckwitz, mit der Begründung, warum mir das Haus zu groß sei, der mir ein Angebot gemacht hatte. Und ich war dem empfohlen worden. Ich hatte Glück, dass ich gleich in Hamburg, also nach einem halben Jahr, eine sehr große, sehr wichtige Rolle spielte an einem Theater. Am damaligen jungen Theater, was jetzt das Ernst-Deutsch-Theater ist. Und wenn ich springe jetzt mal, wenn ich im Januar nächsten Jahres, also 24, werde ich wahrscheinlich, wenn ich gesund bleibe, ja, toi, 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 danke, eine Premiere haben werde, dann sind 70 Jahre vergangen, dass ich an diesem Haus, an diesem Theater, meine erste erwachsene Rolle gespielt habe.
Wow.
Ja, ist verrückt. Ja. Also ist eine tolle Sache. Ja. Naja, gut, wie auch immer. Jedenfalls bin ich dann bei Gründgens engagiert worden, als Anfänger quasi, und habe dann meine ersten Sachen da gespielt. Und natürlich, Gründgens hat geprägt, aber vor allen Dingen hat natürlich geprägt, dass du mit unglaublich tollen Schauspielern umgeben warst. Ja, also Schauspieler, das ist ja das Verrückte, wenn ich die Namen nennen würde, würden die meisten wahrscheinlich jetzt sagen, kenne ich nicht, weiß ich nicht mehr. Ne? Denn wer weiß noch, wer Heinz Reinke oder Ulrich Haupt oder gut, Juana Maria Gorwin, Elisabeth Filikenschild sind vielleicht ein paar Namen, die den Leuten noch vertraut sind. Aber mit denen hatte man ja zu tun und natürlich prägt das. Und dieser Mann, der das Theater auf eine sehr, ja, wenn ich mal so will, unglaublich disziplinierte, aber gleichzeitig entspannte Weise wunderbar führte. Es war damals auch leichter wahrscheinlich, ein Theater zu führen als heute. Mhm. Es gab ja nichts. Es gab das Kino und es gab den Beginn des Fernsehens, wenn Sie so wollen. Es gab das Radio und es gab das Theater. Aus. Alles andere war, jeder Journalist wird mir das sagen, auch so schön, es gab noch so viele Zeitungen und all das ist ja nur leider vorbei. Naja, und...
Und Gründgens saß ja, glaube ich, dann auch in den Proben beim Regisseur und hat dann manchmal eben tatsächlich da auch mit...
Ja, Sie sprechen das an, dass er sich sozusagen einmischte.
So, ja.
Bei fremden Inszenierungen, was man sich ja heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Dass der Regisseur X ein Stück macht und der Intendant Y in der Hauptprobe dazukommt und sich das anguckt und wenn ihm das nicht gefällt, er seine Finger damit reintut, dann... Ich reise ab, ja, oder so.
Ja, genau.
Also das war alles.
Mindestens.
Nein, das war aber vollkommen normal. Ja. Ab hatte natürlich auch mit dieser ungeheuren Präsenz von ihm zu tun. Und oft war es auch hilfreich. Das ist ja gar keine Frage. Er hatte eine unglaublichen Intuition, den Finger auf den Fehler zu legen innerhalb einer Inszenierung oder so. Oder ließ sich das Buch geben und sagt, aber das stimmt doch nicht, das und das und das ist doch anders und sie und so. Aber gut.
Sie waren auch ja zusammen mit Götz George.
Ja, das war ein bisschen früher natürlich. Da war ich 14. Putzi war 11 und wir spielten ein Stück am Hebbeltheater. Mhm. Das hieß Mein Herz ist im Hochland. Schönes Stück. Oje Hasse spielte die Hauptrolle. Götz war der Sohn. Das war eine nette Zeit, aber das waren Kinder.
Mhm.
Ja. Bertha Drews, die Mama vom Götz, war bei den Vorstellungen immer dabei. Und ja, ich erzähle mal die lustige Geschichte, die auch im Buch ist. Also klar, ich hatte, glaube ich, zwei Szenen in dem Stück und oh Gott, ich weiß noch, ich musste kam von ganz hinten von der Bühne pfeifend, pfiff eine Melodie. Sogar in der Premiere ist mir das gelungen, weil sie irgendwie festgestellt haben, dass ich ganz gut pfeifen kann und das wäre doch ein netter Einfall und so. Aber ich war natürlich so aufgeregt, dass ich immer dachte, wird das auch funktionieren? Aber es funktionierte. Und in irgendeiner der Vorstellungen rief plötzlich einer der Zuschauer, was denn dieses amerikanische Zeugs uns solle. Also quasi ein Quatsch und so. Ne? Und es ging hoch her.
Mhm.
Also Kontra, Pro und Kontra innerhalb des Zuschauerraums. Und wir beide waren allein auf der Bühne und schoben uns gerade in der Szene so einen Fußball, immer so einen Ball zu. Und erstarrten natürlich. Wir wussten überhaupt nicht, was wir machen sollten. Ja? Bertha saß in der Gasse neben dem Feuerwehrmann und zischte dann ganz ruhig, weiterspielen und so. Und dann haben wir mit etwas lauterer Stimme dann plötzlich unsere Texte dann wieder gesagt und das Publikum beruhigte sich dann. Aber wenn Sie so wollen, war das unser beider erster Theaterskandal, wenn man so will. Was war dann, wurde glaube ich auch in der Zeitung drüber geschrieben und so, waren irgendwelche Leute, die sozusagen hehre deutsche Kultur vermissten in dem Stück. Götz seine Karriere gemacht und ich habe meinen Weg gemacht.
Aber ist da der Kontakt bestehen geblieben?
Nee, auch nicht. Ich war dann mal eingeladen bei Ihnen, hatte also die Ehre in dem unglaublichen Villa, da kam ich, das war... Das große Beckmann-Gemälde von Heinrich George. So, weiß gar nicht, ob ich das damals wirklich bemerkt habe, aber später habe ich gewusst, Mensch, das musst du ja gesehen haben, das Bild, ja, was da hing und so. Naja, dann gab es Kaffee und nicht Kaffee, sondern Kakao und Kuchen. Also da war ich mal eingeladen und so. Ich habe den Bruder später immer mal wieder getroffen, den Jan, und auch im Erwachsenenalter. Und Götz habe ich, glaube ich, erst wieder gesehen bei unserem ersten gemeinsamen Schimanski-Tatort.
Ach.
Ja. Und da haben wir dann herzlich gelacht natürlich, viel gelacht. Denn er hatte mir ja... Das ist auch im Buch. Ich hatte damals so ein, ja, nennen wir es mal Poesiealbum, aber in dem Poesiealbum waren doch eine Schulfreundin war drin, aber sonst waren dann nur Schauspieler. Mhm. Also all die Schauspieler, mit denen ich zu tun hatte, habe ich da was reinschreiben lassen und das ist ein ganz schönes Dokument natürlich. Alle nicht mehr unter uns. Götz hat dann reingeschrieben, also Erinnerungen und so. hoffentlich bleibt es dabei. Also im positiven Sinne. Liest sich natürlich heute. Hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Ja, oder so. Dein Putzi, ja, und so. Er wurde Putzi genannt damals. Und das war sehr nett. Wir haben ja dann noch einen Tatort gedreht. Und wir haben uns auch danach später, ich habe ihn dann mal getroffen auf dem Gelände draußen, und so, also haben wir auch mal geredet und so. Hm. Aber gearbeitet haben wir nur diese beiden Tage zusammen.
Wir machen ja sowieso jetzt hier so ein paar Zeitsprünge. Lassen wir uns mal auf diese erste deutsche Fernsehserie kommen, die ja wirklich ein echter Straßenfeger gewesen ist. 1954, Familie Schölermann.
Ja.
Das gab also 110 Folgen, davon waren sie 70 Folgen dabei. Und das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Das Ganze wurde ja live gespielt.
Ja, alles war live. Zu der Zeit war alles live. Ja. Es gab ja noch keine Aufzeichnungsmöglichkeiten, also Ampex oder sowas gab es nicht. Bevor Schölermann losging, habe ich ja ein Fernsehspiel gemacht, auch für den NWDR. Das war das zweite Mal, dass ich so eine... Nicht ganz richtig. Übrigens, es gab Versuchssendungen und an einer war ich beteiligt. Das war noch in Berlin, da war ich noch auf der Schauspielschule. Das fand, wenn ich mich recht erinnere, in einem Postgebäude im Haus der Oberpostdirektion. Im obersten Stock war ein Studio eingerichtet. Mhm. Es war unerträglich heiß. Erzählte irgendeine Geschichte irgendeines Komponisten. Wir Schauspielschüler, wir waren alle in einem Livret. Es gibt ein Foto von mir, das habe ich ja nicht im Buch unterbringen können, wo ich was serviere. Und Jakob Tietke spielte damit und weiß nicht, wer den Komponisten spielte oder so. Das waren aber, ich weiß gar nicht, ob das ausgestrahlt wurde oder ob das Versuche waren, wie sowas dann sein könnte. Und das war also während meiner Schauspielschulzeit, also muss das gewesen sein, 53. Mhm. Und 54 habe ich, wie gesagt, bevor Schölermann ein richtig 90-Minuten-Ding gedreht, also eben nicht gedreht, sondern live mit verschiedenen Kameras. Und das war halt wie Theater. Ne?
Wie Theater, nur eben mit,
nur
mit Kameras.
Die Kamera natürlich einem näher auf die Pelle rückte. Ja. Und wir wiederholten das. Es gab eine Wiederholung, auch wieder live natürlich. Ja. Ne? Das war sogar, glaube ich, in der Zeit, als wir schon mit Schölermann anfingen. Und Schölermann war alle 14 Tage, war ein großes Geheimnis. Das war das Lieblingskind des damaligen Intendanten. Und es war natürlich nach den großen Erfolgen der amerikanischen Familienserien. I Love Lucy und wie die Dinge alle da drüben hießen, die mit riesen Verträgen mit großen Dollarzahlungen da geködert wurden, Lucy Ball zum Beispiel und so, weil ich kann mich erinnern, dass der Regisseur bei einer unserer ersten Treffen einen Zeitungsausschnitt hatte, dass Kraft's Cheese, die das produzierten in Amerika, gerade einen neuen Vertrag mit Lucy Ball und ihrem Mann gemacht hatten, da ging es glaube ich um 2 Millionen Dollar oder sowas, ja. Haben wir alle herzlich gelacht, weil wir unsere Verträge kannten. Aber für mich war es wunderbar, weil ich spielte zwar Theater am Privattheatern und am Privattheatern zu spielen hieß, wenn ein Schauspieler ein Fernsehen hatte, dann wurde an dem Abend das Theater nicht gespielt. Da wurde Rücksicht drauf genommen oder es wurde überhaupt Rücksicht drauf genommen. Ja? Weil am Theater, kann man in meinem Buch nachgucken, für die große erste Rolle, die ich am jetzigen Ernst-Deutsch-Theater spielte, bekam ich 5 Mark am Abend. Mhm. Ja, das war natürlich etwas wenig, da konnte man nicht von leben. So, und ab nun hatte ich ein quasi festes, für 3 Monate erstmal ein festes Einkommen, was natürlich toll war. Ich habe das damals nicht so empfunden als... Das wird jetzt so das Ruhmesblatt meiner Karriere, ja. Das war für die erwachsenen Kollegen eine andere Sache. Lotte Rausch, Willi Krüger, die die Eltern spielten oder Kollegen, die dann die anderen Rollen in Episoden spielten, war das nochmal eine andere Sache. Für mich war das eine Lerngeschichte, das war toll. Ich lernte, wie man da umging mit und so. Aber das fand ich schon auch spannend und vor allem war das erste Mal, dass du erlebtest, dass du plötzlich auf der Straße angequatscht
hast. Das wollte ich sagen, das war doch über Nacht im Grunde genommen.
Ja, klar. Ja. Nach der Sendung alle 14 Tage Mittwochabends, wenn du dann am nächsten Tag in der Straßenbahn saßt oder so, merktest du es schon, da guckten Leute oder so. Und ab und zu hat sich dann auch einer ermutigt gefühlt, einen anzuquatschen oder so. Ja klar, natürlich, das war enorm. Vor allen Dingen ist das eine richtige Familie oder sind das bloß Schauspieler?
Haben die
Weil
sich immer
es
gefragt,
gab keinen Abspann. Es gab keinen Abspann mit unserem Namen. Das sollte so bleiben, als würde man einer Familie durch Schlüsselloch quasi in die Wohnung gucken.
Ja.
Das war alles gebaut draußen in Lockstedt. Eine ganze Wohnung stand da, in der wir uns dann also jeweils bewegten. Und wir probierten ja für diese Halbstundensendung beinahe 14 Tage. Also das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. So ein Ding, das drehst du heute in ein paar Tagen. Ne?
Das heißt aber, wenn man sich, also wie am Theater, wenn man sich versprochen hat, dann war das im Grunde genommen
ja, dann live ist passiert.
Ja, dann musstest du
entsprechend
aus der Nummer rauskommen.
Aber das, man verspricht sich ja auch im Leben.
Ja, also, richtig. Das
war
ist
halt
das
nur
Authentische.
Das Problem, dass du dann nicht einen roten Kopf kriegst und nicht wusstest, wie es weitergeht.
Ja.
Ne? Denn so Flöße oder sowas gab es bei den Proben. Aber während der Sendung stand da keiner, der auf den Text aufpasste.
Ja, spannend.
Also musstest du improvisieren. Und es gab natürlich improvisierte Situationen. Ja? Ich kann mich gut erinnern an eine Geschichte, dass wir, glaube ich, die Weihnachtssendung oder irgendwas. Und ich mit meiner Schwester das nochmal das Geschenk für Mutter nachguckten und machte den Karton auf und der war leer. Weil die Requisite vergessen hatte, das reinzutun. Ja? Und da, also klar. Der Kameramann natürlich auch sofort, die Kamera hochschwenkte und so und wir irgendwas dann machten.
Vor allen Dingen die Mimik, die Gesichter.
Ja, na klar, wir sagen, es kann durchaus sein, dass einer von uns dann gesagt hat, sag mal, das ist ja, wo hast du, ach, entschuldige, ich habe es woanders hingetan oder irgendwas erfangen.
Ja, klar.
Wir waren da ziemlich gut. Wir waren ja drei Kinder. Und Jockeli, das sogenannte Jockeli, der war so 10, war so der Frechling der Familie. Ich war ja der Älteste, ging ja dann auch ins Praktikum. Das Praktikum war ja die Begründung, dass ich nicht immer dabei sein konnte, weil das Schauspielhaus natürlich auf solche Sachen nicht einging.
Ja. Obwohl Gründgens ja wohl auch ein Fan war.
Der mochte
war,
die
ne?
Sendung, aber natürlich haben die Kinder Rücksicht darauf genommen, dass Charlie da Fernsehen macht.
Ja.
Nee, das natürlich nicht. Aber wenn ich, sobald ich übersehen konnte, keine Proben und ist auch keine Vorstellung, das konnte man ja bereden mit dem Betriebsbüro, dann wurde ich eingebaut.
So, und jetzt müssen wir natürlich auf 16 Jahre Hamburger Tatort kommen.
Ja,
mit Manfred. Genau. Und die meisten, also wenn man sagt Charles Brauer, ist das natürlich Charles Brauer mit der Mundharmonika und Manfred Krug. Und fangen wir mal mit der Mundharmonika an. Sie selbst spielen gar nicht Mundharmonika.
Nee. Das war irgendwie so eine Idee, die dann aufkam, nachdem wir unseren ersten Song gestartet hatten, der ja auch aus der Hüfte kam, ein bisschen, wenn man so will. Naja, der entstand, weil die Produktion irgendwann mal meinte, sag mal, warum nutzen wir das eigentlich nicht, eure Trällerei, dass wir immer so hübsch zusammen singt, weil wir sangen ja viel.
So auf Bergfesten.
Im Wohnwagen oder vergnügten uns, verbrachten die Zeit miteinander.
Wohnwagen, den sie sich auch geteilt haben.
Ja, das war komischerweise nie eine Frage. Ich weiß es nicht, ob am Anfang Manfred gefragt worden ist, ob er einen Wohnwagen alleine haben will oder ob ihm das wurscht sei oder so. Und er hatte auch vielleicht das Gefühl, mit dem ist das kein Problem, mit dem Brauer da und so, als wir uns kennengelernt haben.
Kannten sie einander vorher?
Nein.
Bevor?
Nein. Wir sind zusammengeführt worden durch die Produktion, haben uns im Studio Hamburg in der Kantine das erste Mal gegenübergestanden.
Passte das sofort?
Ja, eigentlich. Eigentlich passte das sofort. Ich mochte sofort so seine merkwürdige berlinische Art, obwohl er ja Duisburger ist.
Mhm.
Und wir haben auch sehr schnell sozusagen über das geredet, was einen in dem Moment am meisten interessiert. Wir haben auf die Bücher zu achten, wie werden die Bücher sein, dass wir da Einfluss versuchen zu nehmen. Und so. Und ihm war ja klar, ich hatte da so einen Theaterluden an der Seite, weil mit Theater hatte er ja nicht so viel am Hut.
Nee.
Und wir haben uns sehr schnell gut verstanden, weil wir beide, weder er noch ich, haben irgendwelche Frauenräder geschlagen, was wir alles Tolles in unserem Leben gemacht hatten. Ich wusste ja, wer er war. Ich war ja sehr oft in Ost-Berlin und hatte auch natürlich schon mal Musik von ihm gehört und so. Er hatte keine Ahnung, als er gefragt worden ist per Telefon von der Produktion, ob er also erstmal einen Partner sich vorstellen könne. Klar, so, das konnte er sich schon vorstellen. Und ob er meinen Namen kenne oder nö, er kenne nur Schauspieler, mit denen er gespielt habe. Auch natürlich ein blöder Witz von ihm, aber gut. Okay. Aber nett. Und Ja, und dann hat das eigentlich sehr schnell sehr gut funktioniert. Vor allen Dingen natürlich, als wir gemerkt haben, dass wir vor der Kamera miteinander, dass das ging. Mhm. Also das funktionierte. Er merkte, da ist jemand, der seinen Beruf kann, und das ist ja etwas, was für ihn immer so, er konnte ja sehr ungeduldig werden, wenn er so mit Dilettantismus zusammenkam und so. Ne?
Das, war, das ist noch milde ausgedrückt.
Das war noch milde ausgedrückt, ja. Ja, ich habe einige, ja, er war ein Choleriker, ne? Also ja, das,
kann man
ja, okay,
so sagen.
Das musste man ja wissen. Und ja. So. Ich bin das so nicht, ich war da ein bisschen mehr da, die ausgleichende Geschichte, aber er konnte schon. Auch wir haben mal einen Krach gehabt, also klar, aber gut. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und mit der Musik, das ging natürlich sehr schnell, dass er merkte, dass ich nicht nur ein Jazz-Fan bin, sondern auch eine Menge Platten habe, eine Menge weiß, eine Menge gehört habe. Furchtbar viele Konzerte. Die Möglichkeit hatte ich ja im Westen, er ja nun mal nicht. Er konnte ja nun... Vor 1977 hat er keine Jazzkonzerte sich anhören können im Westen. Das ging alles nicht. Und für Leute in Ost-Berlin war es ja auch schwierig, westliche Schallplatten zu kriegen. Also ich weiß ja von ihm und von seinen Musikern, wie die sich oft Songs abgeschrieben haben vom Hören. Ja, also, ja. So, also das ist alles sehr kompliziert gewesen. Ich habe ja diese Hommage da jetzt gemacht für ihn. Da habe ich ja seine Musiker gut kennengelernt, ganz tolle Leute. Und haben wir ja oft über so ein Thema gesprochen. Ja, und daraus wurde auch eine sehr enge private Geschichte, also private Freundschaft. Und das hat ja auch gehalten bis zu seinem Tod.
Es gab ja viele, die tatsächlich immer auf ihre musikalischen Darbietungen auch gewartet haben,
ja,
innerhalb
ja,
des
Ja, damit haben wir natürlich nicht gehalten. Ja. Also wir haben, als das damals angeleiert wurde und das wurde dann eingebaut, sehr schön eingebaut, weil wir auf dieser Neuwerkinsel nicht mehr wegkamen und dann nun in diesem Hotelchen mit der Kneipe da saßen und da stand dann Klavier und Manfred setzt sich dran und spielt Somewhere Over the Rainbow und wundert sich, dass sein Kollege nicht nur den Text kann, sondern sogar die Töne trifft. Das war ein sehr schöner Einfall und das mochten die Leute wahnsinnig gerne. Denn wir hatten natürlich damals gedacht, du, wenn das nicht funktioniert, lassen wir das sofort weg. Aber es hieß ja dann, dass... viele Leute gerade deswegen also immer darauf gewartet haben. Und es war ja immer höchstens eine Minute.
Ja, aber das war einfach immer das Besondere, was
ja, das
diesen Tatort eben
war
auch
was Besonderes.
Ausmacht.
Wir haben uns das ja auch ausgesucht. Ja. Wir haben zusammen mit Doldinger immer bestimmt, wer was für einen Song wir machen. Manchmal machte der Klaus Doldinger einen Vorschlag, meist machten wir das. Nicht immer zur Freude der Autoren, die das oft sagten, das passt doch mal gar nicht und so. Und aber dann haben wir gesagt, die sollen uns mal vertrauen. Wir würden das schon an der richtigen Stelle einbauen. Dazu kam, dass wir uns, nachdem es doch sehr schnell unsere Tatortfolgen sehr erfolgreich waren, uns wir uns natürlich auch mehr und mehr getraut haben, herumzunölen. Mhm. Also auch mal sagen, Kinder, so geht's nicht. Und das würden wir mal ändern wollen und so. Nicht wegen unserer Rollen, aber wegen des Ganzen.
Der Erfolg gab Ihnen ja auch recht.
Und der Erfolg gab uns auch recht. Wir haben wirklich versucht, so wenig wie möglich mit der Pistole herumzufuchteln und explodierende Autos wollten wir auch nicht so gerne und also Sachen, lieber einen eleganten Dialog und sowas alles. Also insofern, da waren wir uns auch einig. Mhm. Da waren wir uns einig, wie wir uns in vielen Dingen sehr einig waren.
Es hat einfach gepasst.
Auch wir, es hat gepasst. Mhm. Wir waren politisch auf derselben Seite. Gab es viele Gespräche. Ich war wahrscheinlich einer der Ersten, der von ihm erfahren hat, dass er im Keller sozusagen abgehauen liegen hat, also sein Tagebuch und so. Also solche Sachen. Ne? Wir haben zusammen auf dem Sofa gesessen bei der großen Demo hier am Lustgarten. Manfred hat geheult und so. Haben wir mal Tränen in den Augen gehabt. Das war schön für ihn, eine ganz tolle Sache, wenn wir da vor dem Fernseher gesessen haben, damals.
Sie beginnen Ihr Buch ja auch mit einem Zitat von Manfred Krug. Zitat, schreiben heißt auf die Welt verzichten, dazu ist keine Zeit mehr.
Ja, das habe ich deswegen reingenommen, weil das natürlich ein Satz ist, der stimmte vor allen Dingen, als er ihn mir schrieb. Denn dieses Büchlein ist jetzt entstanden nach zwei Anläufen, die sich über Jahre verteilt haben. Ich habe zweimal sozusagen Angebot gehabt, was autobiografisch was zu machen. Mhm. Das erste Mal habe ich gleich abgesagt. Da war mir das alles zu nah und zu über Menschen zu schreiben, die alle noch am Leben und so weiter. Das wollte ich nicht. Und das zweite Mal, das ist eine Geschichte, über die ich jetzt hier nicht so gerne erzählen möchte, aber das ist gescheitert quasi. Und dann kam dieser Schweizer Verlag auf mich zu und da habe ich dann gesagt, also eine Autobiografie auf keinen Fall. Ich kann mir vorstellen, Geschichten aufzuschreiben, die mir wichtig waren, die mich geprägt haben, die vielleicht auch für die Leute interessant sind zu lesen. So, das können wir machen, dann ist dieses Buch draus geworden. Damals, als Manfred mir das schrieb, hatte ich ihm einen Brief geschrieben und ihm von meinen Problemen geschrieben, über ein Buch damals und so. Und da schrieb er mir, betraf das erste Angebot. Mhm. Und es beförderte sozusagen meine Absage ein bisschen. Mhm. Ich gedacht habe, ja, das ist klar, weil ich hatte ja immer mitgekriegt bei ihm, wie lang er immer saß und macht und so. Also sein jetzt mal abgehauen, davon mal abgesehen, aber sein schönes Leben, was ein sehr schönes Buch ist.
Ja, werf mal den Blick nach vorne. Wie sieht denn dieses Jahr jetzt für Sie aus? Also erstmal werden Sie ja 88 jetzt im Sommer. Wird denn da groß gefeiert?
Ja, nee, eigentlich nicht. Ich werde, wie ich es manchmal mache, quasi an dem Tag Open House haben. Das betrifft natürlich, ich wohne in einem sehr netten Quartier, da sind befreundete Leute, die dann wissen, wenn sie kommen wollen, sollen sie kommen. Und das betrifft natürlich auch Freunde, denen es erfährt. Aber bei mir ist es ja immer mit einer Reise verbunden. Ne?
Also sie leben in der Schweiz?
Ich lebe in der Schweiz, einem kleinen Dorf, 25 Kilometer hinter Basel. Und da lebe ich ja nur schon halt fast 40 Jahre. Also keine große Sache. Große Sache habe ich gemacht, als ich 80 wurde. Das habe ich hier in Berlin gefeiert. Das war auch bei mir zu Hause, aber hauptsächlich in Berlin. Und das war sehr schön. Da waren eben noch eine Menge Freunde dabei, die leider alle nicht mehr unter uns sind. Da saß der Bruno Ganz und da saß der Manfred und da sind viele andere noch.
Sie sind Berliner, haben 20 Jahre in Hamburg gelebt, 9 Jahre in München, jetzt in der Schweiz. Wie viel Berliner ist noch in Ihnen?
Ach, ich bin schon noch ein Großteil Berliner, soll ich schon sagen. Ich bin ja auch gerne hier. Ich habe ja meine Zwillinge leben hier mit ihren Enkeln, also mit den Enkeln, sind ja auch schon erwachsen und so, die Enkel. Und meine Mutter hat ja sehr lange hier gelebt. Ich habe viel hier in meiner Zeit, als ich noch richtig gearbeitet habe, was ich jetzt erst nicht mehr tue, habe ja viel in Berlin gespielt. Ich habe am Schillertheater gespielt, ich habe im Renaissance-Theater gespielt und so. Und
wenn man genau hinhört, dann hört man es auch noch,
ja,
dass
klar,
die Berliner
natürlich
sind.
Ja, klar, natürlich. Besonders, wenn ich mit einer Berlinerin gegenüber sitzt.
Richtig,
ist ja klar.
So soll es ja auch sein.
So soll es sein.
Haben Sie so ein Lebensmotto, das Sie so über Ihre Jahre, über auch die schweren Jahre so ein bisschen gehalten hat?
Ich habe mich, glaube ich, nie lange aufgehalten oder war mir wohl immer im Klaren, dass das Leben ein hartes Leben ist. Ich habe ja, schauen Sie, ich bin 35 geboren, ich hatte eine unglaublich liebevolle, zärtliche Mutter und einen sehr netten und musisch begabten, prima Papa. Und ich hatte vor allen Dingen das ganz, ganz große Glück, dass meine Eltern keine Nazis waren. Das ist schon mal ein ganz, ganz großes Glück. Da bin ich so dankbar für. So, dann begann dieser Scheißkrieg. Da war ich 4 Jahre alt und mein Vater verschwand. Den habe ich in 6 Jahren 2-mal gesehen. Nun können Sie sich vorstellen, was für ein Verhältnis wird das, ja? Wie das mit meinen Eltern nach dem Krieg war, das auch nicht mehr so lustig. Mein Vater war kein bürgerlicher Mensch, der irgendwie morgens um 9 zu irgendeiner Arbeit ging und um 5 nach Hause kam, der irgendwie alle möglichen Sachen machte, um Geld zu verdienen und oft auch kein Geld verdiente, was für meine Mutter eine Katastrophe war, natürlich. Und wir sind ziemlich arm aufgewachsen. Und ich habe natürlich eine Menge gesehen, obwohl ich privilegiert war in einer gewissen Weise. Schauen Sie, wenn Sie mit 11 Jahren schon mit dem Auto von zu Hause abgeholt werden und zum Film gebracht werden. Ich habe damals schon, und mir war unglaublich wichtig, dass meine Clique auf der Straße mich nach wie vor genauso akzeptierten und nicht plötzlich sagten, ach, der da mit seinem scheiß Film da oder so. Sondern für mich war genauso wichtig, dass ich war ein ganz guter Fußballspieler auf der Straße. Wir spielten mit dem Tennisball Fußball, ne? Aber was anderes hatten wir nicht. Wir hatten einen Anführer, Dicker, und dem wollten wir alle gefallen. Und unsere Trümmerschlachten gegen die anderen Straßen, da war man dabei. Ist ja ganz klar. Und da hätte mir auch sonst was passieren können, aber ist aber nichts passiert. Ich meine, wir waren ja alle nicht gepampert, wenn ich heute die Kinder sehe. Ja, wir waren ja, wir hatten ja ganz andere Erfahrungen. Es ging ja ums nackte Leben. Es ging das ein Stück Holz zu sehen in den Trümmern, das nahm man mit, weil es wurde verbrannt. Und das habe ich von Anfang an erfahren. Und meine Evakuierungszeit in Sachsen war für mich als Kind okay. Für meine Mutter war es eine Katastrophe. Ich habe eine Beziehung zu Bauern erst wieder gewonnen, als ich jetzt in dem Dorf lebte, wo ich jetzt lebe, vor 40 Jahren. Vorher war mein Verhältnis zum Bauern, sie sind uns mit der Hacke hinterhergerannt, weil wir einen Kohlrabi geklaut haben. Ja, aber es war ja nicht nur ein Spaßklauen, sondern wir hatten ja Hunger. Einen halben Liter Milch zu bekommen vom Bauern war nicht möglich. Es gab ja lieber seinen Schweinen. Ne? Also Sachen. Also ich will nur sagen, die Härten des Lebens, mit denen hat man es sehr früh zu tun gehabt. Mhm. Ja? Trägt alles.
Charles Brauer, ich danke ganz herzlich, dass Sie da waren und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen.